Von den realen Problemen der Gegenwart zu den fantastischen Möglichkeiten der Zukunft. Guido Wehmanns hatte kürzlich Gelegenheit, sich mit dem Wissenschaftler Dr. Kraft-Ericke zum Thema Zukunft im Weltall zu unterhalten. Dieses Gespräch könnte beim Nichtfachmann den Verdacht erwecken, es handle sich um pure Science-Fiction. Doch ist beim rasanten Aufschwung der Technik in den letzten Jahren nicht verwunderlich, dass das große Publikum mit seiner Kenntnis der Technik um Jahre zurückliegt. In diesem Fall drängt sich vorgängig ein Gespräch zwischen Peter Wies und Guido Wehmanns zur Person von Dr. Kraft-Ericke auf.
Wer ist er? Wo kommt er her, der Dr. Kraft-Ericke? Guido Wehmanns.
Er ist gebürtiger Berliner und hat Aeronautik, Nuklearphysik und Himmelsmechanik studiert. Während dem Zweiten Weltkrieg hat er zum legendären Team von Werner von Braun gehört, der in Peenemünde V2 entwickelt hat und ist dann wegen dieser Tätigkeit nach dem Krieg in die USA geholt worden, wo er für die amerikanische Armee maßgeblich Raketen entwickelt hat. Seit einiger Zeit lehrt er auch an der Universität von San Diego in Kalifornien Himmelsmechanik und Raumfahrttechnik. Er hat nie zu der NASA gehört, sondern in verschiedenen Raumfahrtunternehmungen, also Industrien, die für die Raumfahrt tätig sind, in den USA leitende Stellungen hinein, hat aber am Beginn dieses Jahrzehnts eine sehr wichtige Studie von der NASA geleitet, nämlich eine Studie zur Industrialisierung des Weltraums. Ein Thema, das ihn zeitlebens sehr, sehr interessiert hat und für das er sich leidenschaftlich einsetzen wird.
Sie sagen leidenschaftlich, er ist sehr begeisterungsfähig und nicht einfach ein Spezialist, denn er hat sich mit der Technik, mit den Menschen, mit den sozialen und ökonomischen Aspekten der Raumfahrt befasst. Leidenschaftlich, also begeisterungsfähig, ist er ein Utopist oder ist er wissenschaftlich?
Natürlich ist er im engeren Sinn vom Wort ein Utopist, denn er zeichnet uns ein Bild auf, ein mögliches Bild, so, wo könnte ab 90er Jahren Wirklichkeit werden für uns auf der Erde. Aber es ist ein Bild, das von realen Möglichkeiten ausgeht. Er stützt sich nicht irgendwie auf eine Technologie ab, die überhaupt noch nicht einmal sich auf dem Reissbrett abzeichnet tut, sondern er stützt sich auf die Technologie, die jetzt im Einsatz ist oder kurz vor dem Einsatz steht, wie zum Beispiel die wiederverwendbare Raumfähre, der Space Shuttle. Es ist, ich würde sagen, eine Utopie vor durchaus realem Hintergrund und mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit Chancen, dass es eintreffen tut.
Ist der Vergleich mit dem Jules Verne blöd?
Wenn Sie es anschauen, so, dass am Jules Verne seine Prophezeiungen ja zum grossen Teil sich bewahrheitet hat, ist es kein blöder Vergleich. Der Vergleich ist nur insofern ein bisschen hinkend, dass eben der Kraft-Ericke ein Vollblutwissenschaftler ist gegenüber dem Jules Verne, der ein Schreiber war, also ein Schriftsteller.
Also im Gespräch mit Ihnen führt uns der Kraft-Ericke, Guido Wehmanns, in eine Welt, in eine neue Welt, die für uns sehr utopisch klingt, aber wo eigentlich, ich glaube, das kann man schon sagen, durchaus im Rahmen vom Möglichen liegt.
Herr Dr. Ericke, seit Auslaufen des Apollo- und Skylab-Programmes befindet sich die amerikanische Raumfahrt, zumindest was den Einsatz bemannter Systeme im erdnahen Raum anbelangt, in einer Art Zwischenphase, so gewissermaßen zwischen dem Gestern und dem Morgen. Das Morgen, also die nähere Zukunft, wird geprägt sein durch den Einsatz des wiederverwendbaren Transportsystems der Raumfähre, des Space Shuttles. Welches sind nun die hauptsächlichsten Einsatzgebiete für dieses neue System?
Die hauptsächlichen Einsatzgebiete sind die folgenden. Zunächst einmal wird die Raumfähre den Transport von Satelliten in den Raum übernehmen. Entweder Satelliten, die in eine erdnahe Bahn gebracht werden, wie zum Beispiel Erdbeobachtungssatelliten, oder Satelliten, die eine höhere Bahn aufsuchen müssen. Da wird dann natürlich der Satellit und eine obere Stufe noch mit hochgebracht. Zweitens besteht die Aufgabe des Shuttles darin, Satelliten, die in erdnahe Bahn sind oder in eine erdnahe Bahn zurückgebracht werden, zu Reparaturzwecken wieder aufzunehmen und zur Erde zurückzubringen. Die dritte Aufgabe des Raumshuttles ist als Behausung für das Space Lab, das ja Europa baut, zu dienen und da nun systematische Versuche durchzuführen, also eine Art kleiner Weltraumstation darzustellen. Im Moment kann der Shuttle mit dem Space Lab bis etwa 7 Tagen oben im Raum bleiben und muss dann runterkommen, bringt das Space Lab natürlich mit runter. und kann dann wieder starten. Wir haben aber schon Änderungen in Arbeit, die also mindestens einen 30-tägigen Aufenthalt erlauben. Und dann viertens, und das ist nun vielleicht von besonders zukunftsträchtiger Bedeutung, wird der Shuttle als eine Art Versuchsstation dienen, um die Technik großer Strukturen im Raum zu erforschen und mit dem Bau großer Antennen und von Kraftanlagen, die wenigstens 50 bis 100 Kilowatt betragen, zu beginnen.
Nun, ein weiteres Einsatzgebiet, von dem allerdings nicht so vordergründig gesprochen wird, ist sicher auch ein militärischer Einsatz. Man kann immer wieder lesen, dass, in einer Studie habe ich gelesen, bereits schon viele hundert von Flügen des Space Shuttles in den 80er Jahren vom DOD, also vom amerikanischen Verteidigungsministerium, vorgeplant wären. Entsprechende Installationen werden auch in Vandenberg, in Kalifornien für Polariumlaufbahnen gemacht. Können Sie, Herr Dr. Ehrike, etwas sagen, welche Art könnten militärische Einsatzgebiete sein, des Space Shuttles?
Ja, also erstens mal lassen Sie mich mal sagen, dass es sehr interessant ist, dass die Luftwaffe, die amerikanische Luftwaffe, bisher eigentlich recht zögernd an die Sache herangegangen ist. Die haben ja ihren Titan, mit dem sie also die Beobachtungssatelliten starten, ziemlich wie die Sowjetunion ihre Beobachtungssatelliten startet. Die Bauten in Western Test Range, ja, drüben am Pazifikozean, sind nicht weit gediehen, soweit, sodass also wahrscheinlich die Luftwaffe etwas später ins Spiel kommen wird als NASA selber. Wenn aber natürlich das erfolgt, und es wird erfolgen, dann werden diese Systeme hauptsächlich zu folgenden Zwecken benutzt werden. Erstens mal, um noch größere Satelliten in elliptische Bahnen zu schleudern. Und deswegen ist eben die Stufe, die also gewissermaßen den Raumschlepper oder den Tag, den wir jetzt erstmal haben, ist ein Luftwaffentag, der aus Feststoffraketen besteht, die also ein Minimum an Volumen einnehmen, sodass ein Maximum an Volumen für Nutzlasten zur Verfügung steht. Und das sind etwas kompliziertere Satelliten, sodass wir mal etwa auf die Größe auch der russischen Kosmos-Satelliten kommen, die wir jetzt im Moment ja nicht haben. Und die werden in elliptische Bahnen geschleudert, dann erdnahe Bahnbeobachtungen. Da wird es für die Luftwaffe natürlich auch die Möglichkeit ergeben, diese Satelliten mal aufzusuchen und Bilder nicht nur abwerfen zu lassen und dann also in der Atmosphäre aufzufangen, wie es jetzt geschieht, sondern tatsächlich aus den Satelliten rauszunehmen, Teile auszuwechseln, neue Filme einzusetzen und wieder runterzukommen. Das sind einige der Einsatzaufgaben des militärischen Shuttles. Über andere ist aus offensichtlichen Gründen mir nicht möglich zu sprechen.
Nun, Sie haben sich, Dr. Ehrike, unter anderem vor allem auch als Leiter der ersten NASA-Studie über die Industrialisierung des Weltraums einen Namen gemacht. Auf welchen Gebieten wird es in absehbarer Zeit möglich sein, den Weltraum zu industrialisieren?
Nun, das sind drei Hauptprodukte. Sie müssen sich das etwa so ansehen. Der Raum kann uns liefern Informationen, oder er kann uns Produkte liefern, oder er kann uns Energie liefern. Und letzten Endes kann er uns auch Materialien liefern, also zum Beispiel vom Monde her. Um mal erst von der Information zu sprechen, haben wir natürlich die Nachrichtensatelliten und ihre verschiedenen Abarten. Nun, diese Satelliten werden jetzt mit dem Beginn der Raumindustrialisierung, die mit dem Beginn des Einsatzes des Shuttles wirklich anfängt, werden die erheblich vergrößert werden. Also die Tendenz wird von den bisherigen kleinen Satelliten und kleinen Zahl großer Empfangsanlagen weggehen zu großen Multipurpose, also Mehrzweck-Satelliten zu gehen, die also enorme Kraftleistungen haben, viele Antennen haben und mit denen sie nun jetzt auf viele kleine Bodenanlagen gehen können. Damit entsteht eine vollkommen neue Industrie, wo sie Hunderte von Tausenden von Hausdachantennen oder Bürohausantennen brauchen. So ergibt sich hier also eine vollkommen neue Industrie, die hauptsächlich auf der Erde ist. Japan breitet sich sehr stark darauf vor, vor allen Dingen den südostasiatischen Markt. Indien, die ja sehr interessiert waren durch die ATS-8-Satellitentests der NASA und so weiter, da also Antennen zu verkaufen und andere Bodenanlagen zu verkaufen. Die Vereinigten Staaten rüsten sich und ich hoffe, dass Europa durch seinen Zusammenschluss mit seiner Arbeit auf dem Nachrichtensatellit sich auch auf diese Sache hinrüsten wird. Das ist also eine vollkommene Revolution der Nachrichtensatelliten. Die zweite Sache wird eine Revolution der Erdbeobachtungssatelliten sein für Zwecke der Erntebeobachtungen, Erntevoraussage, Frischwasser, Nutzangelegenheiten, Umweltvergiftungsbeobachtungen und natürlich auch Suche nach geologischen Formationen, die zum Beispiel Öl oder andere Mineralien andeuten können. Aber hauptsächlich die sich erneuernden Resources, die sich erneuernden Rohstoffe, wie zum Beispiel Fische, Pflanzen und so weiter und so weiter. Diese, das ist eine andere Revolution. Natürlich sind diese Sachen schon jetzt gewissermaßen im Gange. Wir werden sie nur beschleunigen und eben, wie gesagt, auf diese Großanlagen übergehen. Zweitens, in der Raumproduktion werden wir 1980 schon im Raumlab damit anfangen, die Herstellung neuer Medikamente zu erproben. Und wir haben da also ganz fantastische Aussichten. Also es wird die Medizin auf eine neue Basis stellen. Es wird wenigstens das Lebensalter der Menschen um 20 bis 30 Jahre verlängern, wenn nicht noch mehr. Wir werden höchstwahrscheinlich solchen Krankheiten wie der Sickle-Cell-Anämie, dem Cancer und so weiter, dem Krebs und anderen Grundsatz Krankheiten, die wahrscheinlich durch Nicht-Funktionieren von gewissen Enzymen entstehen, werden wir zu Leibe rücken können. Denn wir können jetzt den Menschen tatsächlich durchsichtig machen wie eine Qualle, wie Paracelsus mal gesagt hat. Neugeborene können vollkommen medizinisch analysiert werden mit einer kleinen Probe, die von dem Neugeborenen in den Raum hinausgeschickt wird. Und da können wir dann dem Arzt ein Spektrum des Neugeborenen geben, wie es heute überhaupt gar nicht möglich ist. Dann können wir neue inorganische Materialien, also zum Beispiel viel bessere Magnete, neue Sonnenzellen, bessere Turbinenmaterialien und so weiter herstellen. So, das ist auf dem Produktengebiet. Dann schließlich auf dem Energiegebiet. Auf dem Energiegebiet, um es ganz kurz zu machen, kann Europa sich seine eigene Sonne bauen und kann eine solche Sonne mit Amerika teilen. Russland kann sich eine Sonne bauen, Amerika kann sich eine Sonne bauen. Andere Länder können sich Sonnen bauen, die es möglich machen, Sonnenkraftwerke auf dem Boden, am Tage mit der Sonne und nachts mit der künstlichen Sonne, mit der Soletta, laufen zu lassen. Und zwar nicht Riesenanlagen in dem Sinne, dass, wie sie sie kriegen, wenn die Spiegel in der 24-Stunden-Bahn sind, sondern viel kleinere Anlagen. Die Spiegel setzen sie, sagen wir mal, in eine 3-Stunden-Bahn, 4200 Kilometer hoch. Damit kriegen sie eine Fläche, die etwa 35 Kilometer im Durchmesser ist, also ungefähr 1000 Quadratkilometer. Wenn sie die mit Sonnenzellen bespannen, dann würde eine solche Anlage für Europa, wenn die Bodenanlage, sagen wir mal, an der Ostküste Spaniens stehen würde, das Äquivalent jährlich von 47 Atomkraftwerken liefern, die Tag aus, Tag ein, 1 Million Kilowatt jedes liefern. Das heißt also mit anderen Worten, 47 Millionen Kilowattjahre würden geliefert werden von einer solchen Kraftstation. Und das wäre Sonnenenergie, die da drunter kommt.
Also keine Energieumwandlung in einer Form, sondern durch Spiegel in der Nachtzeit.
Jawohl,
wird die Sonne, Sonnenstrahlung umgelenkt zur Erde, entsprechende Jawohl. Zellen aufgestellt
und
sind.
Und wenn es die Leute stört, da sie ja in der Umgebung des Spiegels sind, innerhalb von etwa 50 Kilometern, würden sie nordlichtartige Erscheinungen bekommen durch Koma, durch Astigmatismus, durch gewisse Streuungen. Ja? Wenn es das wirklich stört, dann kann man es sogar so machen, ich habe ein Prinzip da ausgearbeitet, dass ich am Tage mit der zweiten Sonne dieselbe Kraftanlage bestrahle, sodass ich also zwei Solarkonstanten reinpumpe. Ich muss dann allerdings eine Speicheranlage haben, wenn ich natürlich Grundleistungsfähigkeit haben muss vom Sonnensystem. Aber ich brauche wenigstens nicht die Empfangsfläche zu verdoppeln. Und die Empfangsfläche ist ja das, was teuer ist, etwa 1000 oder 1100 Dollar pro Kilowatt. So, das ist eine Möglichkeit. Da gibt es so eine andere Möglichkeit, dass Sie also zum Beispiel Kraftwerke im Raum selber bauen, das heißt das Sonnenlicht nehmen oder andere Energien in Elektrizität umwandeln, die Elektrizität auf 40.000 Volt hochschrauben, dann das mit Mikrowellen Strahlern, abstrahlen auf die Erde und dann also unten mit Rektifikationsanlagen und so weiter wieder auffangen. Das ist etwa im 12 Zentimeter Strahlungsgebiet. So, das ist die andere Möglichkeit. Zur Unterstützung dieser Großanlagen haben wir die Möglichkeit, aber diese Unterstützung ist begrenzt. Aus Gründen, die ich jetzt auch nicht im Einzelnen anführen will, haben wir natürlich die Möglichkeit, gewisse Dienstleistungen und gewisse Ersatzmaterialien direkt vom Monde her zu beschaffen und nicht von der Erde hochzubringen.
Denkt man allerernstens noch daran, die Energieerzeugung durch Einsatz von Kernbrennstoffen zu realisieren, also Atomspaltung oder vielleicht sogar eines Tages die Kernfusion, durch Kernfusion und dann die erzeugte Energie durch Umwandlung in Mikrowellen abzustrahlen. Ja. Was bieten sich da für Möglichkeiten an?
Also da bieten sich erhebliche Möglichkeiten an. Ich glaube nicht so sehr, dass die Kernspaltung da gut ist, aber eine Untersuchung, die ich angestellt habe für NASA, zeigt, dass Viele der Schwierigkeiten, die wir gegenwärtig noch haben werden, selbst wenn es uns gelingt, in dem Princeton-Tokamak-Reaktor um bei 1980 eine positive Energieausbeute zum ersten Mal überhaupt zu bekommen, da haben wir noch ungeheure Schwierigkeiten, vor allen Dingen auf dem Materialgebiet, um tatsächlich nun eine ingenieursmäßige Lösung zu finden. Denn sie kriegen einen ungeheuren Neutronenstrom an die Wände und so weiter. Man kann jetzt eine Anlage ausarbeiten im Raum, die viel größer ist, ein höheres Vakuum hat, das Vakuum sauberer halten kann. Denn wenn das Vakuum schmutzig wird, dann zum Beispiel dadurch, dass Teilchen abgesplittert werden von der Wand, dann treiben diese Teilchen durch das Vakuum durch die elektromagnetische Wand in das Plasma rein, erhöhen die Energieabfuhr durch Strahlung, kühlen das Plasma örtlich ab und verursachen damit Instabilitäten des magnetischen Feldes. Und das ist eine schwierige Geschichte. Das kann man im Raum alles verhältnismäßig einfacher machen. Eine Anlage zum Beispiel, die also die Mikrowellen zur Erde schickt und nun Fusionsenergie, Deuterium, Tritium, benutzt, würde leichter sein und kleiner sein. Aber natürlich im Moment sind die Sonnenzellen technisch schon näher dran an der Verwirklichung als das Fusionskraftwerk. Ich glaube persönlich aber, dass wir im Raum ein Fusionskraftwerk schneller errichten können als auf der Erde. Obwohl wir natürlich am Ende auf der Erde auch welche haben. Diese Fusionskraftwerke brauchen wir dann auch auf dem Mond. Die sind sehr wichtig.
Für die Realisierung solcher Großanlagen im Erdorbit werden neuartige Schwertransportsysteme benötigt werden. Inwieweit bestehen hier bereits Pläne um einen Shuttle-Nachfolger beispielsweise?
Da gibt es schon verschiedene Pläne. Also der erste Schritt ist natürlich eine direkte Ableitung des Shuttles zu nehmen. Und das wird in Amerika als Heavy Load Lift Vehicle oder HLLV bezeichnet. Bedenken Sie, dass der Shuttle etwa 29,5 Tonnen maximal raufträgt. Ein solches Gerät würde etwa 300, 400 Tonnen heraufbringen. Wir müssen aber für die Großanlagen, zum Beispiel für die Kraft zu Letter, die ich Ihnen eben beschrieb, die Spiegel, die also da die Energie runtergeben, oder auch zum Beispiel die Mikrowellenanlagen, müssen wir Geräte haben, die 1000 bis 2000 Tonnen pro Flug hochbringen. So, jetzt müssen Sie also bedenken, dass mit jeder Tonne, die wir da hochbringen, etwa 11 Tonnen, mindestens 11, vielleicht 20 Tonnen von Treibstoff in die Atmosphäre gepumpt werden. Davon etwa 40% oder 35% oberhalb der Troposphäre. Das heißt, wir kriegen ein ähnliches Problem, möglicherweise wie mit dem Überschallflugzeug, wo nämlich mögliche Einwirkungen auf die Ozonschicht und so weiter zu bedenken Anlass gaben. Deshalb ist es erstens mal wichtig, dass wir nicht keinen anderen Treibstoff als Wasserstoff und Sauerstoff benutzen, damit wir wenigstens keine Stickstoffoxide erzeugen, sondern höchstens Wasserdampf erzeugen, der nicht ganz so schlimm ist wie Stickstoffoxide. Zum Zweiten müssen Sie aber weiterhin bedenken, wenn Sie eine Tonne Material in die 24-Stunden-Bahn bringen wollen, mit Schleppern von der erdnahen Bahn zur 24-Stunden-Bahn, die Wasserstoff-Sauerstoff benutzen, dann müssen Sie für jede dieser Tonnen 2,9 Tonnen Sauerstoff raufbringen. Das heißt also, wenn solch ein Kraftwerk wiegt nahezu 100.000 Tonnen, ja, wenn Sie also 100.000 Tonnen Kraftwerk aufbringen, müssen Sie nochmal 290.000 Tonnen Sauerstoff und dann natürlich eine geringe Menge, 50.000 Tonnen etwa, Wasserstoff aufbringen. Das führt zu einer erheblichen Belastung der Atmosphäre. Und Sie können das reduzieren, wenn Sie den Sauerstoff sich vom Mond holen. Der Mond ist ja ein Sauerstofftank, er besteht ja zu 42% aus Sauerstoff. Es sind ungeheure Mengen von Sauerstoff auf dem Mond, die wir mit nuklearen Reaktionen ganz einfach freisetzen können. Und dann können wir den Sauerstoff vom Mond herholen und damit die Schlepper betreiben. Und das würde natürlich eine große Entlastung der Atmosphäre bedeuten.
Also tatsächlich umweltfreundlicher und einfacher vom Mond einen Pendeldienst einzurichten, bis zu dieser im Bau befindlichen Station, als von der Erdoberfläche weg, zum Beispiel in eine 24-Stunden geostationäre Bahn.
Darüber hinaus muss man auch bedenken, dass einstufige Geräte von der Erde bis zum erdnahen Raum, die jetzt gegenwärtig doch ziemlich stark studiert werden, vielleicht nicht ganz wünschenswert sind, weil nämlich ein zweistufiges Gerät die Menge von Treibstoffen, also von Wasserdampf zum Beispiel und Hitze natürlich, die sie in die obere Atmosphäre ausschüttet, verringert gegenüber einer einstufigen Rakete. So wird man wahrscheinlich vielleicht am Ende auf eine zweistufige Rakete gehen, aber es ist immerhin ein 1000 bis 2000 Tonner. Das sind Riesenbrummer natürlich, die da hochfliegen werden. Ja? Aber das lässt sich nicht anders machen.
Nun, solche gewaltige Projekte werden wohl kaum mehr von den USA alleine realisiert werden können. Wie können sich andere Nationen beteiligen oder ist sogar denkbar, dass sich private Unternehmungen, Firmenkonsortien sich so eine Erstellung dieser Anlage zum Ziele machen könnten?
Ja, also ein Teil der Studie, die ich für NASA unternahm, besteht darin zu sehen, wie weit Privatindustrie mit teilnehmen kann. Denn in unserem Lande sind wir ja im Rahmen der freien Wirtschaft. Wir wollen Privatkapital, wir wollen privates Unternehmertum und die Findigkeit und den Schwung, der mit diesen Sachen mitgeht, so schnell wie möglich auch reinbringen. Aber die großen Sachen müssen natürlich vom Staat gemacht werden. Die Transportierung, die Raumbewohnanlagen und so weiter und so weiter. Die ersten Möglichkeiten jenseits der Nachrichtensatelliten, die ja sowieso schon in Privatkapital beteiligt sind, sind natürlich die Produktionen. Also zum Beispiel ist die Firma Abbott, die also so ähnlich ist wie Höchst in Deutschland, also Medikamentenfirma, ist sehr interessiert, Urokinase, was also zum Beispiel Thrombose, Hirnschlag, Herzschlag und so weiter verhindern kann, im Raum zu produzieren. Rockwell, General Electric, Corning-Glaswerke sind sehr interessiert, sich da zusammenzutun, um zusammen mit NASA zum Beispiel die Fabrikation neuer Gläser im Raum anzunehmen. RCA und andere Firmen sind interessiert an Sonnenzellenanlagen. Das Neueste ist, dass auch Volkswagenwerke interessiert sind an der Möglichkeit, Blei und Aluminium für Gleitlager zu vermischen und also neue Legierungen von Blei und Aluminium im Raum herzustellen, was sie auf der Erde kaum können, da die beiden Metalle zu unterschiedlich sind im Gewicht. Nicht? Aber im schweren freien Raum können sie das natürlich sehr schön mischen. Also da ergeben sich die ersten Ansätze. In der Spiegelanlage würden sich wahrscheinlich für Städtebeleuchtung und andere Beleuchtungen ein weiterer Ansatz ergeben, dass das auch zum großen Teil mit Privatkapital gemacht werden kann. Die großen Kraftwerke, von denen ich sprach, um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, eine solche Spiegelanlage, das ein amerikanisches und ein europäisches Kraftwerk mit den 47 Gigawattjahren betreibt, würde ungefähr 320 bis 350 Milliarden Dollar kosten. Ja? Und wenn das also zwischen den beiden Kontinenten geteilt würde, würde das auf etwa 320 Milliarden Mark oder 160 Milliarden Dollar für Europa kommen, das über 10 Jahre zu spendieren wäre. Das ist ganz bestimmt im Bereich der Staaten und zum Teil vielleicht auch durchaus möglich durch Privatfinanzierung zu machen, zumindest in die Bodenanlage. Also da sind viele Möglichkeiten. Und noch eine andere wichtige Sache, die ich sagen möchte. Die Raumindustrialisierung wird arbeitsplatzintensiv sein, nicht nur kapitalintensiv. Eine Probe zum Jupiter oder zum Mars oder zu Venus ist kapitalintensiv und da sind ein paar Wissenschaftler, die da beschäftigt sind. Schon beim Shuttle beschäftigen wir schwarze Betriebe und mexikanische Betriebe im Watts und in anderen Teilen von Los Angeles, in anderen Teilen des Landes. Wenn Sie also, die Raumindustrialisierung wird die Arbeitsplatzintensität des Raumprogramms stark vorantreiben und damit die Arbeitslosigkeit bekämpfen und natürlich auch die Ausfuhrmöglichkeiten für die Industriestaaten erhöhen.
Ich glaube, da bringen Sie mich zu einem letzten, meiner Ansicht nach, sehr selten besprochenen Punkt. Solche Vorhaben werden nicht ohne Auswirkungen auf unser Leben bleiben auf der Erde. Welche sind Ihrer Meinung nach die sozialen, politischen und ökonomischen Aspekte dieser ganzen Perspektiven?
Ich glaube, zwei Sachen. Das erste ist, dass wir massiven Beistand für die Entwicklungsländer leisten können, um es ihnen möglich zu machen, sich ihre eigene Industrie aufzubauen. Das Wichtigste, das kann ich nur immer wieder betonen, und daran sind sich auch, ich glaube, die meisten Ökonomen einig, zumindest wenn man unpolitisch denkt. Das Wichtigste ist nicht, dass diese Entwicklungsländer mehr und mehr Löhne bekommen von der Trilateral Commission, vom International Development Agency, vom World Bank, sondern dass sie anfangen, einen inneren Reichtum, eine innere Produktionskapazität zu entwickeln, sodass sie interne Kapitalanreicherung erzielen. Das ist wichtig. Das reduziert die Spannung zwischen Nord und Süd. Ja, und im Moment wird das immer wieder versucht, dass wir mehr und mehr Kapital reinpumpen und die Ansätze für eine solche Industrie sind so kostspielig und so schwierig, dass das nicht geht. Wir können die Sache erheblich erleichtern, zum Beispiel mit Nachrichtensatelliten, mit Erdbeobachtungssatelliten. Nachrichtensatelliten auf dem Gebiet der Volkswirtschaft, des Lernens, des Unterrichtens in Spezialtechniken und so weiter, auf dem Gebiet der Volksgesundheitsfürsorge, würden enormen Einfluss haben. Und zwar zu einem Bruchteil der Kosten dessen, was wir jetzt reinpumpen, um es auf die altmodische Weise zu machen. Wir arbeiten ja da immer noch mit Techniken, die 50 Jahre alt sind. Wohingegen wir jetzt mit Techniken reinkommen, die mit einem Schlage 10 bis 100 Mal so viel machen können, zu einem Drittel, zu einem Zehntel der Kosten. Der Weltraum ist ungeheuer produktiv. Und das hat man noch nicht gelernt. Und dann neue Materialien sind wichtig, um zu helfen, die Umweltvergiftung herabzusetzen. Aber am wichtigsten ist natürlich die Energiefrage. Wir können, wenn wir erst einmal solche Sonnenspiegel bauen, für Kraftanlagen in Europa und Amerika, dann besteht kein Zweifel, dass wir einen anderen Satzspiegel bauen können für Kraftanlagen in Indien, in Afrika, in Südamerika und können damit ein neues Zeitalter der billigen Kraft herbeiführen. Denn diese Summen, die ich Ihnen eben genannt habe, führen zu etwa der Größenordnung von etwa 6 Cent bis 8 Cent pro Kilowattstunde oder etwa 12 Rappen pro Kilowattstunde, wirklich darauf 12, 13 Rappen. Das ist während der Tilgungsperiode von 30 Jahren. Danach würde der Strom etwa in der Größenordnung von 6 bis 7 Rappen pro Kilowattstunde. Das ist also durchaus wettbewerbsfähig mit dem Atomkraftwerk. Aber das Kraftwerk würde in Spanien liegen. Hochspannungsgleichstrom würde rübergeleitet zwischen Pyrenäen und Mittelmeer vorbei. Rein Abzweigung nach Frankreich, Abzweigung in die Schweiz, Abzweigung rüber nach Belgien, nach Holland, nach Deutschland und dann nach Italien, hoch nach Dänemark und nach England. Kann damit ganz glatt versorgt werden. Und zwar das Äquivalent, wie ich Ihnen sagte, von 48 Atomkraftwerken. Eigentlich in Wirklichkeit, da die Atomkraftwerke ja nicht 100% arbeiten, von ungefähr 90 Atomkraftwerken. Das ist ungeheuerlich und keine Umweltverschmutzung. Und da würde also eine Riesenmenge von Strom nach Italien oder nach der Schweiz reinlaufen. Ja, und es würde überhaupt kein Mensch überhaupt irgendwas merken. Nichts ist da, gar nichts. Also sauber können Sie es nicht kriegen.
Besten Dank für das Gespräch, Dr. Ehrike.
Liegt unsere Zukunft im Weltall? Sie hörten ein Gespräch von Guido Wehmanns mit Dr. Kraft-Ehrike.